Gehorsam, Zölibat, immer größere Organisationsaufgaben. Priester sein ist im Augenblick alles andere als attraktiv, das kann man so sagen. Zusammen fusionierte Großgemeinden, viel Verwaltungskram, für den man eigentlich gar nicht ausgebildet worden ist. Innerkirchlicher Streit, der sich auch in den Gemeinden abspielt. Oder die Diskussionen um die Lebensform an sich, die sind nicht auch zuletzt durch den Missbrauchsskandal ganz besonders in den Mittelpunkt geraten und stellen das Berufsbild, das zentrale Berufsbild der katholischen Kirche auf eine harte Probe. Aber ist das eigentlich alles so wirklich ganz neu und wo kommt dieses Bild eigentlich her? Der Regensburger Kirchenhistoriker Klaus Unterburger, der sieht einen Grund für dieses Priesterbild, das aus dem 19. Jahrhundert stammt, und wir sprechen mit ihm darüber. Professor Unterburger, schönen guten Tag.
Guten Tag.
Das Priesterbild, das es im 19. Jahrhundert gab, ist ein anderes, als es in vorigen Zeiten im Mittelalter war. Und es ist auch anders, als wir es heute betrachten. Wie unterscheidet sich das alles?
Ja, das ist natürlich eine recht komplexe Frage jetzt, die Sie stellen. Also das Priesterbild des 19. Jahrhunderts ist natürlich das Produkt einer langen Entwicklung und einer Veränderung in der Kirche. Man kann sagen, dass seit dem Mittelalter es immer wichtiger geworden ist, dass die Priester gute Seelsorger sind. Das Ideal des guten Hirten war was ganz Wichtiges. Und das überlagert und wird immer wichtiger dasjenige, was vorher das Entscheidende gewesen ist, nämlich mit reinen Händen den Kult, den Ritus, das eucharistische Opfer darzubringen. Das ist nicht weg natürlich, aber es wird immer wichtiger, es ist ein guter Seelsorger. Und im 19. Jahrhundert kommt dann noch ganz viel hinzu. Zum einen eine Gesellschaft, die in Teilen kirchenfeindlich ist, wo man sich abgrenzen möchte. Zum anderen eine Reform der Priesterausbildung, die dafür sorgt, dass die Priester doch jetzt akademisch gebildet sind, alle gewisse akademische Studienstandards erfüllen. Und es führt eben dazu, dass die Priester hohes Ansehen genießen, vor allem natürlich bei ihren Gläubigen, aber natürlich auch häufig außerhalb der Kirche. Es sind akademisch gebildete Priester. Es sind Priester, die ganz für ihre Gemeinde da sind, die gute Seelsorger sind, die am Krankenbett, am Sterbebett, bei den sterbenden Wachen, die sich um das Seelenheil ihrer ganzen Gemeinde verantwortlich fühlen und die gleichzeitig eben ein Idealleben zu leben versuchen, ausstrahlen, das die normalen Christen normalerweise nicht erreichen, aber die deshalb ein unheimlich hohes Prestige im katholischen Kirchenvolk haben. Also ein Ideal, was auf der einen Seite also eben sehr also für Verehrung sorgt bei den katholischen Gläubigen, aber auf der anderen Seite auch fragil ist. Natürlich ein schwer lebbares Ideal auch ist, etwas, was nicht jedem gelingt, wo natürlich auch das Scheitern möglich ist.
Sprechen ja heute viele Priester über die Überlastung, die es gibt, also auch durch die organisatorischen Aufgaben, die ja eigentlich gar nichts mit der eigentlichen Seelsorge, mit den eigentlichen Pfarraufgaben zum Beispiel zu tun haben. Ist das was, was sich in der damaligen Zeit schon abgezeichnet hat, oder ist das ein modernes Problem jetzt?
Ja, es ist beides. Also es hat sich schrittweise abgezeichnet, denn die Bürokratisierung nimmt seit der Aufklärung und dann besonders auch im 19. Jahrhundert zu. Das gehört einfach zur professionellen Führung des Pfarramtes, Aufzeichnungen, wer wird getauft, wer schließt die Ehe und so fort. Also das ist etwas, was sich natürlich ein Stück weit im 19. Jahrhundert vorbereitet. Ähnlich wie der Staat, die Bürokratie im Staat immer stärker wird, so ist es auch in der Kirche. Also die Kirche folgt da ein Stück weit auch staatlichen Vorgaben. Aber es war natürlich trotzdem noch etwas anderes, denn die Pfarreigröße im 19. Jahrhundert war in der Regel doch sehr viel kleiner als heute, wo es diese großen Pfarrverbände gibt und natürlich da nicht ein Kindergarten, sondern ganz viele häufig an einem einzigen Pfarrer hängen. Also das ist natürlich nochmal eine ganz andere Dimension, die jetzt einfach durch den Priestermangel jetzt nochmal auf die heutigen Priester zukommt.
Jetzt haben Sie schon angesprochen, dass sich die Gesellschaft ja auch in der Zeit schon kirchenkritisch entwickelt hat, dass man da ein Gegenbild setzen will. Ich würde das ja eigentlich eher umgekehrt betrachten. Also man kann das ja eigentlich als Hochzeit des Christentums betrachten. Es gibt viele große Kathedralen, die gebaut wurden. Es gibt bedeutende Orden, die aus dieser Zeit stammen. Wie geht das alles zusammen? Ja, und was hat das auch mit dem damaligen Priesterbild zu tun?
Ja, das sind, glaube ich, zwei Aspekte, die sich nicht unbedingt ausschließen. Also auf der einen Seite kann man sagen, dass sich seit der Zeit der Aufklärung und dann im 19. Jahrhundert der Liberalismus, dass sich eigentlich in nahezu allen katholischen Gesellschaften, im evangelischen Bereich ist es aber ganz ähnlich, kirchenkritische Strömungen gibt, die den Einfluss der Kirche zurückdrängen möchten, Antiklerikalismus und so weiter. Und es gibt aber gleichzeitig sowas wie eine Selbstmodernisierung und eine Erneuerung der Kirche. Es werden neue Ordensgemeinschaften gegründet und wie sie sind, Kirchen werden gebaut. Auch die Bürokratie ist nicht was völlig Negatives, sondern es gelingt eigentlich, das Kirchenvolk auf eine intensive Weise zu erfassen, sodass auf der einen Seite natürlich ein Teil der Gesellschaft kirchlich verloren geht, aber der andere Teil der Gesellschaft eigentlich so stark motiviert und als Volkskirche innerlich erfasst wird, wie es vielleicht zu keiner Zeit vorher gewesen ist. Also es kommt auch zu einer Intensivierung des Christentums in einem gewissen Sinne im 19. Jahrhundert. Das sind vielleicht Phänomene, die sich sogar ein Stück weit gegenseitig bedingen, gerade wenn man sich gegen die ungläubige Zeit, gegen kirchenkritische Strömungen in den Großstädten vor allem abgrenzen möchte, dann muss man die Gläubigen immunisieren, wappnen, den Glauben intensivieren, in Vereinen organisieren, durch kirchliche Presse formen und so fort. Also all das hängt zusammen und bedingt sich gegenseitig.
Professor Unterburger, es ist ja auf der anderen Seite auch nochmal ein Unterschied, was schwarz auf weiß auf dem Zettel steht und was denn die Realität im Alltag ist. Es gibt ja auch Leute, die sagen, Zölibat, Gehorsamspflicht, das mag da so stehen, aber da muss man sich ja nicht unbedingt dran halten. Ist das denn damals im 19. Jahrhundert auch schon so ein Thema gewesen?
Naja, das 19. Jahrhundert ist ja gerade eigentlich die Epoche, wo die Priester, vor allem die Pfarrer, sehr viel stärker vom Bischof abhängig werden. Der Bischof ist jetzt derjenige, der sehr viel stärkeren Zugriff auf die Ausbildung hat, das mehr kontrolliert, während man in vorherigen Jahrhunderten höchstens einen Teil der Ausbildungszeiten im Priesterseminar unter bischöflicher Kontrolle verbracht hat, ist es jetzt möglichst das ganze Studium, häufig noch vorher schon die gymnasiale Zeit im Internat sozusagen. Die Pfarrer, die waren vor dem 19. Jahrhundert in der Regel auf ihren Pfarrstellen vom Bischof weit weg und weitestgehend unabhängig. Da gab es mal eine Visitation oder Ähnliches, man wurde vom Bischof geweiht. Und im 19. Jahrhundert entstehen jetzt diese großen Organismen der Generalvikariate. Also die Bischöfe haben jetzt ganz andere Gelegenheit durch Verordnungen, durch Priesterexerzitien, durch Fortbildungen und so fort, doch die Priester und auch die Pfarrer in immer stärkere Abhängigkeit zu bekommen. Das schlägt sich dann auch kirchenrechtlich ein Stück weit nieder, dass Pfarrer immer leichter versetzbar werden durch den Bischof auch, dass man das als Gehorsamspflicht sagt, dass man nach so und so vielen Jahren die Pfarrei wieder verlassen muss. Und das alles führt eigentlich dann dazu, dass etwas, was im vormodernen Katholizismus, also vor dem 19. Jahrhundert, gar nicht so streng kontrolliert werden konnte, Gehorsamspflichten gegenüber dem Bischof, natürlich jetzt sehr viel entscheidender und prekärer werden. Und dann kommt eben dieses Phänomen, wenn man das nicht leben kann oder möchte oder kritisiert, dass man dann sagt, ja, dann unterscheidet sich eben die Praxis von der Theorie oder die Praxis von der Norm. Das war vor dem 19. Jahrhundert auch der Fall, aber das war ganz einfach, da konnte die Zentralinstanz noch gar nicht richtig durchgreifen. Und das wird im 19. und 20. Jahrhundert anders. Und dann gibt es eben jetzt andere Formen der Devianz, der Abweichung.
Da kann man ja den Gedanken weiter drehen, direkt in Richtung sexualisierte Gewalt, inwiefern das auch auf diese Zeit, auf diese Entwicklung, in welche Form das einen Einfluss darauf gehabt hat, also dass es zu sowas kommt.
Ja, das ist natürlich eine sehr schwierige Frage, weil natürlich für die Zeit vor 1945 die Quellen entweder fehlen oder wegen des Beichtgeheimnisses schwer zugänglich sind. Aber man da kann wahrscheinlich schon vermuten, dass eine gewisse Weichenstellungen, die auf der einen Seite das Seelsorgsideal betreffen, also auch das, und das sind ja durchaus zunächst mal positive Anliegen, dass der Priester, der Kaplan die Jugendlichen formt, dass der meinetwegen Gruppenstunden mit ihnen macht und so weiter. Das sind ja Dinge, die vielleicht in der Vormoderne gar kein Priester in dieser Form gemacht haben. Das sind vielleicht strukturelle Elemente, die das ein Stück weit ermöglichen können, wenn das der Fall ist. Auf der anderen Seite mag es ein Stück weit so sehr das vielleicht immer eine Gefahr gewesen ist und zur menschlichen Natur gehört hat, dass es immer solche Fälle geben kann, mag es schon sein, dass auch die, ja, also das Priesterbild, die Idealisierung des Priesters ein Stück weit sozusagen anziehend für Leute ist, die sehr stark Elemente abspalten, sozusagen, die auf sich ein sehr starkes Idealbild haben und Sexualität und eine abweichende Form von Sexualität ganz schwer integrieren können, abspalten sozusagen. Also es mag sein, dass dieses Priesterbild, und das ist ja auch ein Priesterbild, das die Gläubigen als Erwartungshaltung häufig an ihre Seelsorger stellen, das mag ein Stück weit Abspaltungsphänomene begünstigt haben und deshalb mag damit, soweit man das als Historiker sagen kann, der Missbrauch ein Stück weit mitbedingt gewesen sein.
Jetzt haben wir in der kommenden Woche eine große Tagung im Vatikan, die sich mit dem modernen Priesterbild auseinandersetzt. Was erwarten Sie sich davon? Mit welchem Blick schauen Sie da drauf?
Naja, ich glaube, dass natürlich diese Debatte bei uns natürlich seit Jahren und gerade in letzter Zeit sehr intensiv geführt wird, auch in vielen anderen, gerade west- und mitteleuropäischen Gesellschaften. Ich bin aber ziemlich sicher, dass es kein west- und mitteleuropäisches Problem ist und nordamerikanisches Problem ist, sondern dass es solche und ähnliche Phänomene auch in anderen Kulturen und Gesellschaften gibt, wo diese Debatten noch gar nicht so intensiv geführt werden, sei das in Südeuropa, sei das in Osteuropa, sei das im außereuropäischen Bereich. Und ich glaube, wenn das in Rom geschieht, das ist schon vielleicht etwas Wichtiges, dass insgesamt in der Kirche eine Sensibilisierung für diese große Problematik, dass gerade wenn das in Rom stattfindet, glaube ich schon, dass das vielleicht da eine gewisse Signalwirkung haben kann und Sensibilität und Standards weltweit ein Stück weit dadurch wachsen sozusagen, also die Wachsamkeit wächst. Also das wäre jedenfalls meine Hoffnung.
Wie sieht das Priesterbild im 19. Jahrhundert aus und wie hat sich das auf das heutige Priesterbild ausgewirkt? Der Kirchenhistoriker Klaus Unterburger aus Regensburg hat dazu geforscht. Wir haben im Domradio mit ihm ausführlich darüber gesprochen. Und wenn Sie noch mehr dazu lesen wollen, finden Sie den zugehörigen Artikel auf domradio.de.